Ja, Punk spielt ja im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution jetzt nicht zum ersten Mal eine Rolle. Vor 11 Jahren gab es schon einen Vortrag mit Jan Watzlawick und ich habe mir jetzt erstmal das Interview nochmal angehört, das ich damals vor 11 Jahren mit ihm geführt habe. Und da habe ich das Interview mit einer Frage begonnen, die ich dir jetzt auch stellen will, nämlich was überhaupt die Möglichkeit betrifft, intellektuell, theoretisch über Punk zu sprechen, weil Punk in seinen Gesten hat sowas Antitheoretisches, vielleicht Antiintellektuelles. Punk tritt auf unter einem Gestus, der keine Erklärung braucht, keine Umwege braucht. Punk ist hier und jetzt, ist das unmittelbar Erlebte. Angesichts dessen, was würdest du denn sagen, wie ist es für dich dann überhaupt möglich, über Punk kulturtheoretisch, gesellschaftskritisch zu sprechen?
Das ist eine große Frage und ich versuche mal die Antwort in so ein paar Ebenen zu sortieren. Also vielleicht erstmal angefangen mit einer Beobachtung. Mein Eindruck ist, wenn wir jetzt über Punk reden, reden wir ja über eine Musik, die sich in den 1970er Jahren entwickelt hat und in Großbritannien entwickelt hat und dann ausstrahlte auf die USA und Europa, andere Teile der Welt und dann eigentlich erst angekommen ist in den 1980er Jahren, zum Beispiel auch in der Bundesrepublik. In der DDR gibt es nochmal eine andere Geschichte, aber eigentlich die Punk-Geschichte erst in den 80er Jahren wirklich virulent wird. Worauf will ich hinaus? Beobachtung zu deiner Frage. Ich meine, dass die ersten noch nicht ganz akademischen, theoretischen Untersuchungen über Jugendkulturen, Musikkulturen zum Punk waren. Also wenn man mal zurückblickt, abgesehen jetzt von so Cultural Studies Veröffentlichungen, wer hat versucht, mit irgendwelchen kulturtheoretischen Mitteln diese Musik zu untersuchen und diese Musikkultur, diese Jugendkultur, dann trifft man auf Leute, die zum Teil angebunden waren an die Punk-Szene, selber entsprechend sozialisiert waren und dann über Punk geschrieben haben. Also offensichtlich gibt es schon einen theoretischen Zugang. Und es gibt ja ein anderes theoretisches Niveau, was kein schlechteres Niveau ist, sondern eben einfach ein anderes, nämlich dass der Punk auch eine große Fanzine-Kultur hervorgebracht hat, also in gewisser Weise eine Selbsttheoretisierung betrieben hat. Wenn ich zurückblicke, also ich bin Jahrgang 67 und habe dann Anfang der 80er Jahre angefangen, mich musikalisch zu sozialisieren und da spielte Punk eine große Rolle. Wenn ich zurückblicke, wie das für mich als 16-Jähriger war, war der Zugang zu Punk theoretisiert. Der war vielleicht nicht sonderlich intellektuell, aber der war theoretisiert. Und das heißt, ich habe meinen Geschmack, meinen Musikgeschmack schon wahrgenommen als auch eine intellektuelle Provokation an eben Leute, die nicht intellektualisiert Musik hören. Also vielleicht diese beiden Beobachtungen erstmal. Die generelle Sache von heute aus, 2021, über Punk zu reden, ist ja eine aus einer kritischen Sicht historische Perspektive, wo, und da gibt es eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die das machen, wo es sehr interessant und auch sehr wichtig ist, zu überlegen, wie sich der Punk in unterschiedlichen Weisen entwickelt hat, in den 1970er Jahren, speziell in Großbritannien, also Stichworte Thatcherism und Beginn des Neoliberalismus, diese Wendezeit, die es gegeben hat, in die 80er Jahre rein. Dazu parallel eben den Punk zu nehmen, diese großen Parolen, No Future und dergleichen, das hat nicht nur theoretisches Potenzial, sondern es ist auch von Anfang an so genutzt worden.
So anti-intellektuell wie Punk vielleicht manchmal tut, ist er ja vielleicht auch gar nicht, wenn man zum Beispiel beachtet, dass es in diesen ursprünglichen Punk-Kontexten, dass da ja auch immer wieder Kunststudenten eine Rolle gespielt haben, dabei gewesen sind. Wenn man die Sex Pistols als so eine mythische Urband des Punk nimmt, dann steht da ja auch jemand wie Malcolm McLaren dahinter, der durchaus ja ein intellektuelles Konzept gehabt hat. Das aber eben vielleicht kombiniert mit so einem asozialen kriminellen Milieu, wenn man das so sagen will, wo vielleicht Sid Vicious auch als Symbolfigur dafür steht. Vielleicht macht das ja genau die Mischung aus oder sind das eben zwei Aspekte des Punk, die mal mehr, mal weniger deutlich hervortreten?
Also Das berührt auch die Frage, was überhaupt Punk ist und was für unterschiedliche Ausformungen des Punk das gegeben hat. Also nur als Stichwort, die Sex Pistols, die haben ja eine recht kurze Zeit der Punk-Entwicklung abgedeckt Und was dann nach der Auflösung der Band passiert, ist Post-Punk, und dann hat man mit Bands wie Crass zum Beispiel zu tun. Erwähne ich jetzt deshalb, weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Konzepte, auch eben in dieser theoretischen Weise, wie du das ansprichst. Malcolm McLaren hat sozusagen als Theoriehintergrund, manche sagen ja, dass das aufgeladen ist durch situationistische Ideen und so weiter, als Theoriehintergrund eigentlich ein Werbekonzept. Also der kommt aus New York und ist da in dieser Frühpunk-Disco-Szene involviert gewesen, auch als Macher involviert gewesen, und überlegt sich denn für diesen Laden von Vivienne Westwood, der Sex heißt, ein Werbekonzept mit einer Band. Und dieses Werbekonzept ist theoretisch aufgeladen. Die Sex Pistols sind sozusagen die erste Band, die ein völliges Merchandise-Programm hatte. Wenn man das jetzt vergleicht mit Crass, paar Jahre später, dann haben wir hier eine Form von Intellektualisierung, Theoretisierung, alles keine negativen Begriffe, die explizit politisch motiviert ist oder sind. Also das scheint mir wichtig zu sein. Also natürlich kann man das auch bei den Sex Pistols und bei Malcolm McLaren politisch deuten, aber dass sozusagen die Ansprüche an ein libertäres, anarchistisches Konzept von Punk anders theoretisch gewichtet sind als eben die Ansprüche, quasi den Konsumkapitalismus, um es plakativ zu sagen, den Konsumkapitalismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und Punk als Werbekonzept einzuführen. Dazwischen liegt Punk als Teil einer proletarischen Kultur, die sich in dieser Umbruchszeit formiert, die ja in Großbritannien sehr extreme Ausprägung hat. Umbruchszeit dahingehend, dass der Sozialstaat völlig zusammenbricht, dass eben Thatcher Premierministerin wird und eben gesellschaftliche Prozesse stattfinden, die wir heute als Neoliberalismus beschreiben. Dafür war es sozusagen immer eine Intellektualisierung zu viel, wenn dann Leute gekommen sind und gesagt haben, hier, ihr verhaltet euch als Jugendliche so und so, und das beschreiben wir jetzt mal soziologisch. Also da trifft das zu, was du mit Authentizität meinst.
Jetzt ist der Anlass für unser Gespräch ja dein Vortrag, den du am Donnerstag in Weimar halten wirst. Und da lautet ein Satz in deinem Ankündigungstext: Punkgeschichte ist die unterirdische Geschichte des Pop, Ausdruck der Dialektik der bürgerlichen Kultur in ihrem Zerfall. Ich finde, da steckt schon viel drin in thesenhafter Form. Du sagst ja zum einen, Punk enthält quasi unterirdisch die ganze Geschichte des Pop. Und du sagst zum anderen, Punk sagt auch etwas über den Grundcharakter von bürgerlicher Kultur, wenn ich das vielleicht mal so interpretieren zusammenfasse. Wie hängt das denn zusammen? Also, was ja auch heißt, Punk hat ein ganz schön großes Fassungsvermögen und an Punk lässt sich ganz schön viel aufzeigen, was eben Kultur, bürgerliche Kultur, Subkultur betrifft.
Also der Zusammenbruch oder der Untergang bürgerlicher Kultur, das ist natürlich erstmal so eine große plakative These, die auch vielleicht ein bisschen zu groß geraten ist, der macht sich ja schon fest an einer grundsätzlichen Ambivalenz in dieser bürgerlichen Kultur, die man eigentlich beobachten kann seit Ausgang des 19. Jahrhunderts. Also es geht sehr weit zurück. Aber was ich einfach meine, ist, dass ja in dieser Zeit um 1900, man muss jetzt nicht Nietzsche nehmen, man kann auch Simmel nehmen, andere Theoretikerinnen und Theoretiker, die das beobachtet haben, gibt es das, was von kritischen Theoretikern wie Adorno oder Marcuse beschrieben wurde, eine Ambivalenz in der Kultur, eine Dialektik in der Kultur, dass in gewisser Weise sich das Bürgertum in seiner eigenen Kultur oder zumindest in seinen eigenen kulturellen Idealen nicht mehr zu Hause fühlt und die Kultur in gewisser Weise nicht mehr Ausdruck ist für die bürgerlichen humanistischen Ideale. Und es ist jetzt sehr verkürzt und sehr plakativ gesagt. Diese Dynamik, die spielt, meine ich, eine noch größere Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese bürgerliche Kultur konterkariert wird und gleichzeitig aber auch fortgesetzt wird durch das, was wir wie auch immer nennen, Massenkultur, Kulturindustrie oder Popkultur. Also das kann man natürlich begrifflich nochmal differenzieren, aber die fortgesetzt wird einfach dadurch, dass das, was als Kultur vorher auch schon immer über den Markt vermittelt war, aber weitgehend ideal blieb, jetzt vollständig über den Markt vermittelt ist. Und zwar auch technisch. Also das heißt, es gibt Medien, über die sich diese Kultur verkauft, im Bereich der Musik zum Beispiel Schallplatten. Wenn sich jetzt darüber eine neue oder neue Form von Musikkultur entwickeln und dann in den 70er Jahren aus einer gewissen Dynamik heraus der Punk entsteht, dann ist beim Punk, meine ich, auffällig, dass der zumindest ästhetisch oder symbolisch ja eine dezidierte Position gegen andere Musikformen einnimmt. Das ist vielleicht auch in der Weise neu gewesen. Also vorher war es so, gab es halt unterschiedliche Musikformen, aber zum Beispiel also ist das mir nicht bekannt, dass es eine größere Bewegung im Soul der späten 60er Jahre gegeben hat, die gleichzeitig immer meinte, man lehnt jetzt weiße Gitarrenmusik aus Kalifornien ab oder irgendwie sowas. Und jetzt ist mit dem Punk aber schon eine dezidierte Position da, dass man andere Musik nicht will oder nicht akzeptiert. Ne? Also du hast Sid Vicious angesprochen, der ja gecastet wurde, weil er so die Geschichte angeblich gerade vor dieser Boutique von Vivienne Westwood vorbeilief und ein Pink Floyd T-Shirt anhatte, auf dem er raufgeschrieben hatte, I hate. Ne? Also dieser Angriff auf den Bombastrock, auf diese kommerziell erfolgreiche Rockmusik der damaligen Zeit, ist ja für den Punk entscheidend. So, was passiert jetzt hier? Jetzt gibt es einerseits einen Angriff, der vorgibt, progressiv zu sein und gewissermaßen der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Das ist ja immer diese Ambivalenz in dieser Parole No Future. Das heißt einerseits, das war ja eigentlich die These von Thatcher, es gibt keine Zukunft und der Punk sagt, wir sind aber diese Zukunft und zeigen die aber in ihrer ganzen dystopischen, katastrophischen Zerfallenheit. Und andererseits greift der Punk ja musikalisch zurück auf den ursprünglichen Rock'n'Roll. Ja, also das ist einfach eine härter gespielte Art mit der Musik. Also eigentlich, wenn man so will, ästhetisch erstmal rückschrittlich. Und das Ganze, wenn ich noch eine Bemerkung dazu sagen darf, passiert aber eben unter dem Vorzeichen nicht einer, wie soll man sagen, einer Idee der Totalität. Das war ja für die bürgerliche Kultur, meine ich, schon entscheidend, zumindest im 19. Jahrhundert noch. Also Kultur ist immer etwas Ganzes, etwas Übergeordnetes, eben Affirmatives, wie Marcuse das nennt, sondern das passiert beim Punk. Spätestens beim Punk, explizit unter dem Vorzeichen der Fragmentierung des Auseinanderbrechens, was ja als Prinzip beim Punk auch ikonografisch ganz wichtig ist und ganz entscheidend ist, ist Collage und Montage. Man muss sich nur die Cover angucken der Platten. Es wird geschnippelt, do it yourself, es wird auseinandergenommen, es sind alles Fragmente, die zusammengesetzt werden. Und das ist, meine ich, der zentrale Ausdruck auf dieses, ja, jetzt noch mal diese große These, dieses Scheitern der bürgerlichen Kultur.
Dann schreibst du in deiner Ankündigung auch, die Signatur der Punk-Geschichte ist die Rückkopplung von Fortschritt, Regression und Stillstand im selben Augenblick. Ein bisschen was davon hast du ja eben auch zusammengefasst und das passt ja auch zu dem, was wir im Gespräch bisher festgestellt haben. Also so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Aspekten. Also, dass wir erstmal eine proletarische Jugendkultur haben, dass wir aber auch ja ein Werbeprodukt haben, das mit Merchandise daherkommt, dass wir Kulturwissenschaftler und Soziologen haben, die das irgendwie interessant finden, daran rumreden. Und aber auch eine Selbsttheoretisierung. Also das sind so Gleichzeitigkeiten. Jetzt die Gleichzeitigkeit von Fortschritt, Regression und Stillstand. Also es ist was Fortschrittliches, was nach vorne geht, aber auch was Rückschrittliches und was stillsteht. Was hat es mit diesem Stillstand vielleicht auf sich?
Parallel zum Punk gibt es die große Debatte, die auf einmal da ist in den 70er und 80er Jahren, Moderne gegen Postmoderne. Die könnte man jetzt noch weiter ausführen, wo die herkommt, aus der Literaturwissenschaft ursprünglich und dann wird sie über die Architekturtheorie von Charles Jenks bekannter gemacht. Aber jedenfalls, die ist Ende der 70er Jahre auf einmal so da, dass sie zumindest in akademischen und interessierten öffentlichen Kreisen diskutiert wird unter dem Vorzeichen eben, ist die Moderne, in der wir leben, zu Ende? Ist das jetzt eine postmoderne Zeit? Gibt es überhaupt noch eine Zukunft oder ist das, was wir heute haben, schon die Zukunft nur noch ein bisschen anders ausgestaltet und so weiter? Die Großthese, die da verhandelt wurde, ist die These vom Ende der Geschichte in unterschiedlichen Ausprägungen. Viele Postmoderne haben auch gesagt, darum geht es gar nicht, aber wie dem auch sei, jedenfalls das Bekannteste ist von dem französischen Philosophen Jean-François Lyotard, dass er sagt, wir haben ein Ende der Metageschichte, ein Ende der großen Erzählung. Also es gibt, wenn man so will, keine Leitorientierung mehr für eine zukünftige Gestaltung von Gesellschaft im Sinne von, was weiß ich, wir brauchen mehr Demokratie oder das Ganze soll ein christliches Reich werden oder Kommunismus oder irgendwas. Wenn man das jetzt zusammenfasst und ein bisschen ernst nimmt, was haben wir in der Zeit bei den politischen Bewegungen? Ein Abbruch von dem, was die 68er noch mit sich gebracht haben, nämlich ein Ende der Utopien. Und dafür, meine ich, ist der Punk sehr entscheidend. Und das wäre für mich die Signatur von dem, was Stillstand meint. Also nochmal das so ein bisschen verortet. Was soll das bedeuten? Also einerseits das Rückschrittliche, das, was jetzt ja überhaupt nichts Schlimmes ist oder irgendwas, was den Punk diskreditieren würde, dass da versucht wird, nochmal aufzugreifen, was angeblich diese Ursprünglichkeit des Rock'n'Roll war, diese Ursprünglichkeit von ja, der Aggressivität einer Musik, die mit Gitarre, Bass und Schlagzeug gemacht wird, einfache Songstrukturen, die aber eben nicht einlullend sind. Auf der anderen Seite die Idee des Fortschrittlichen, dass es doch so etwas wie eine Perspektive geben muss, aber gleichzeitig die Gewissheit, dass es sozusagen ein Realitätsprinzip gibt, was immer wieder nur bestätigt, dass man erstmal die gesellschaftlichen Umstände hat, die man hat, und dass die im Moment nicht mehr hergeben in Richtung Utopie oder anderer Gesellschaft. Ja, also dass sozusagen diese Forderung auch kulturell oder vom ästhetischen Ausdruck verloren ist, man möchte eine andere Welt, eine andere Gesellschaft haben, Kommunismus haben. Also das, glaube ich, war sehr entscheidend für zumindest diese frühe Zeit des Punk Ende der 70er Jahre und vielleicht auch noch bei vielen Punk-Bands und Punk-Binnenbewegungen in den 80er Jahren. Das meine ich mit Stillstand. Also das ist quasi eine Figur, nicht sich auf die Gegenwart zu besinnen, sondern immer wieder zurück geworfen zu sein, diese Erfahrung zu machen. Also ich meine, das bedeutet das ja für arbeitslose Jugendliche Ende der 70er Jahre. Da ist es, die stehen still, die stehen in den Warteschlangen beim Arbeitsamt, die kommen in ihrem Leben nicht weiter, die kommen beruflich nicht weiter. Und da war das, ne, also wenn man jetzt das ganz assoziativ, metaphorisch macht, da war das denn naheliegend beim Punk eben auch so zu tanzen. Ja, also wenn man Pogo tanzt, steht man quasi auf der Stelle und springt. Und man springt in einem sehr begrenzten Kreis die Leute an, die mit Pogo tanzen.
Zum Ende der großen Erzählungen passt ja vielleicht auch, dass Punk selbst ja auch nicht mehr der große Block ist, der alles in sich fasst, sondern selbst ganz früh eine große Ausdifferenzierung aufweist. Also du hattest Post-Punk angesprochen, über Anarcho-Punk haben wir geredet, wenn es um Crass geht. Das geht ja immer weiter mit irgendwie Deutsch-Punk, Polit-Punk, Oi-Punk, Street-Punk, Crust-Punk, Hardcore und so weiter. Das könnte man gar nicht alles aufzählen. Und diese Tendenz geht ja immer weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ja heute in einer Situation, wo sich auch diese ganzen verschiedenen Spielarten des Punk halt irgendwie ja so einordnen in eine allgemeine Kulturentwicklung, wo jedes subkulturelle Bedürfnis, jedes Ausdrucksbedürfnis seine kleine Nische hat und dann gar nicht mehr das Sprengende in diesen Skandal hat, den Punk vielleicht am Anfang auch noch hatte. Also ja, vielleicht ist das auch sozusagen da Inbegriff von einer Entwicklung, die ja Nischenkultur, Nischensubkultur beschreibt.
Also zumindest für die späten 1970er Jahre und auch frühen 80er Jahre Ich weiß nicht, ob ich da jetzt meine eigene musikalische Sozialisation überhöhe und das auch für spätere Zeiten gilt, aber zumindest für diesen Zeitabschnitt würde ich sagen, der Punk war eine derartige Provokation, dass er nicht eingemeindet werden konnte in, ja, in das, was man dann so später Mainstream-Kultur genannt hat. Was ich damit sagen möchte, ist, die Popmusik, jetzt im aller, nicht begrifflich dezidierten Sinne, im allerbreitesten Sinne, die Popmusik macht ja in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, eine enorme Entwicklung. Durch letztendlich auch die Hi-Fi-Elektronik, die in die Wohnzimmer kommt, Abspielgeräte sind da, die Diskotheken entwickeln sich. Diese großen Bands, Pink Floyd habe ich genannt, man kann noch viele andere nennen, haben riesige Tourneen, spielen in Stadien, die Verstärkeranlagen müssen dafür erstmal her, die fahren mit Sattelschlepperzügen durch Amerika durch, um ihre Musik zu präsentieren, die Bühnenshows werden entwickelt, dann kommt früher in Amerika schon, aber ab 81 auch für alle auf Sendung verfügbar, das Musikfernsehen dazu, die Videotechnik entwickelt sich und so weiter und so fort. Dagegen der Punk, auch wenn er mit ähnlichen Techniken dann arbeitet oder die irgendwie adaptiert, war quasi für das, was sich gleichzeitig an Kultur im Sinne einer normalen Lebensweise entwickelt und entwickelt hat, dagegen war der Punk eine absolute Provokation. Also man konnte für so ein durchschnittliches, für so einen durchschnittlichen Lebensentwurf um 1980 alle mögliche Musik hören. Ja, also von was weiß ich, Hard Rock bis hin zu Soul und so weiter. Punk war da eine Provokation, dass man nicht sagen konnte, guck mal, das habe ich in meinem Leben erreicht. Und diese Musik, die gerade sagt, keine Zukunft, ist übrigens die Musik, die ich höre. Das funktionierte nicht als Lebensentwurf. Und so viel zum Thema Nische. Also die Frage ist ja immer, wo sind die Nischen? Sind die Nischen irgendwo mittendrin? Also das scheint ja eher so heute der Fall zu sein, dass man so sagt, auch ich mache so dies und das in meinem Leben, aber hier habe ich so eine kleine Nische in meinem Lebensentwurf, da höre ich dann auch Crust-Punk, obwohl ich selber kein Crust-Punk bin. Oder sind diese Nischen selber an den Rändern der Gesellschaft oder der Normalität, die ansonsten gelebt wird? Und das scheint mir so zu sein, dass zumindest der Punk in dieser Zeit um 1980 von den Rändern her kam und eingebrochen ist eben in diese, ich sag's jetzt nochmal so plakativ, bürgerliche Normalitätskultur der damaligen Zeit. Also das, meine ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, auch nochmal, um zu überlegen, wie konnte der Punk im Laufe der Jahrzehnte bis heute einerseits diese Vielfalt entwickeln und andererseits aber auch in dieser Vielfalt eingemeindet werden. Also die Frage ist, die ich jetzt noch nicht für mich schlussendlich beantworten kann, gibt es beim Punk andere Mechanismen der Eingemeindung als bei anderer Musik, die es vorher gegeben hat, die es später gegeben hat? Ich will nur eine Anekdote erzählen, auf die bin ich jetzt neulich drüber gestolpert. Die erste Platte, die ich mir oder die ersten beiden Platten, die ich mir gekauft habe, die eine Platte davon war The Clash London Calling. Und jetzt habe ich im Internet nochmal geguckt, Clash London Calling Wikipedia, und man findet die Platte, das gibt es dann da einen Link dazu, die ist rezensiert worden im Spiegel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass bereits 1980 im Spiegel im Feuilleton-Teil Clash rezensiert wird. Das ist die Platte eh speziell, aber ich glaube, dass genau diese Verschiebungen wichtig sind. Also zu sehen, wer spricht über solche Phänomene, wer interessiert sich dann für die Phänomene oder wer interessiert sich auch über den Diskurs, der zu diesen Phänomenen entsteht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass sozusagen diese Eingemeindungsstrategien oder diese Zugriffe auf Nischen, dieses Schaffen von Nischen im Laufe der letzten 40 Jahre eine völlig andere Dynamik entwickelt hat. Also, was ich damit sagen will, ist, dass, wenn ich jetzt immer auf Provokation so rumreite, dass der Punk zu einer Zeit gehört, wo insgesamt gesellschaftlich Jugendkulturen, also Jugendliche, die sich bewusst kulturell formieren und sagen, wir grenzen uns von anderen durch unseren kulturellen Ausdruck, durch die Mode, durch die Musik ab, dass Jugendkulturen als großes gesellschaftliches Problem diskutiert wurden. Es gibt einen Generationskonflikt, man muss mit den Jugendlichen reden, die wollen nicht mit einem reden, die rutschen ab, die nehmen Drogen, die machen dies und das, die gehorchen nicht und so weiter. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass sozusagen mit den Eingemeindung und Vernischung des Punk bis heute auch dieser Diskurs völlig weggebrochen ist.
Mir fällt am Ende doch auch noch eine Frage ein. Das fällt mir einfach jetzt auf, auch in der Art, wie ich die Fragen gestellt habe und wie wir darüber reden im Vergleich zu den bisherigen Vorträgen der KSR-Reihe, wo es ja dieses Jahr um Musik und eine kritische Theorie der Musik geht. Wir haben sozusagen über Komponisten gesprochen, ganz viel im Rahmen der Reihe. Und da fällt es auf, dass da natürlich auch über Kultur und Gesamtgesellschaft immer auch natürlich geredet wird. Aber es geht natürlich erstmal ganz konkret ums musikalische Material. Jetzt fällt mir auf, in meinen Fragestellungen, dass ich jetzt sozusagen eher über diesen kulturellen Kontext gefragt habe, als über die Musik selbst und das, was man da eigentlich hört. Würdest du irgendwie sagen, ist das auch was irgendwie, was mit Punk selbst zu tun hat, oder ist das ja einfach das Augenmerk, das wir zufällig legen?
Also vielleicht hat das auch zu tun, jetzt bin ich schon wieder bei einer, oder wir sind schon wieder bei einer gesellschaftlichen Thematik mehr als bei einer ästhetisch-musikalischen Thematik. Vielleicht hat das aber zu tun mit einem eben gesellschaftlichen Umbruch um 1980, der sich auch bemerkbar macht, wenn vorhin von Zusammenbruch der bürgerlichen Kultur die Rede war, passt das vielleicht, der sich auch bemerkbar macht in eben diesem endgültigen Ende der Kunst oder dieser Entkunstung der Kunst. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja, wenn man schon von Komponisten und Komponistinnen redet, es gibt ja auch welche, die zur selben Zeit der Punk-Entwicklung im Bereich der, wie man sie jetzt auch immer nennen will, Kunstmusik, E-Musik und so weiter, eben im Bereich dieser Musik etwas gemacht haben, was dem Punk sehr ähnlich ist. Also speziell denke ich an Glen Branca zum Beispiel. Gut, der hat jetzt wieder einen Einfluss auf Sonic Youth auch gehabt. Da sind wir dann auch wieder so bei Punk-ähnlichem, was in der Musik sich abspielt. Aber ich würde jetzt mal vermuten, wenn ich die Reihe so bisher vor Augen habe, es geht da relativ wenig um Musik in den letzten 50 Jahren, also in dieser Reihe. Und Punk wäre etwas, was so eben eher in die, ja, in die neuere Zeit reingehört. Und vielleicht ist das ja auch eine Eingemeindungs- und Intellektualisierungsstrategie, auch den Punk wieder zu einer komponierten Musik zu machen. Im Übrigen, wenn man heute nachspürt, die Akteure der Punkkultur, man ist da auch wieder sehr schnell bei Namen, die eine Rolle spielen. Also, was ich damit meine, ist, wenn man jetzt zum Beispiel so eine ganz einfache Internetrecherche beginnt zu Clash, zu Crass, auch zu Dead Kennedys und so weiter, man hat dann eher wieder mit Namen zu tun, also mit Einzelpersonen. Also, das fing ja im Übrigen auch schon recht früh an, das gehört vielleicht noch zur Spezialgeschichte des Hardcore dazu. Also, so eine Figur wie Henry Rollins zum Beispiel, der war ja sehr früh, sehr, also schon mit Black Flag-Zeiten, schon sehr früh im Vordergrund als so ein Akteur, der so an der Grenze, also den wird man jetzt nicht als Komponisten bezeichnen, aber in gewisser Weise so als Künstler bezeichnen. Und es bleiben ja auch einzelne Akteure übrig. Also gleichwohl, das gehört vielleicht, weil du es ja so vermutet hast, schon mit zum Punk dazu oder zu dieser auch Fragmentierung von Kultur, ist es natürlich schwer, jetzt sowohl für Bands als auch für diese einzelnen Akteure in der Punkkultur zu sagen, dass die sowas wie eine Werkeinheit hinterlassen haben. Ja, also man redet über Penny Rimbaud anders als über Gustav Mahler, würde ich schon sagen. Und das wäre vielleicht eine interessante Sache, die man diskutieren kann, weil das berührt ja letztendlich die Frage, wenn ich diese kurze Ausführung noch machen darf, die Frage, welche Rolle eigentlich, also darüber kamst du jetzt ja mit deiner Überlegung, welche Rolle spielt eigentlich das musikalische Material im Punk? Also lohnt es überhaupt wirklich über den Punk nur im Hinblick auf seine musikästhetische Ausgestaltung zu sprechen, oder ist man nicht automatisch immer in einem sehr materialen Verweisungsverhältnis zu gesellschaftlichen Phänomenen? Das glaube ich irgendwo zwischen Bach und Brahms und so weiter und selbst bei Hanns Eisler wird man das noch viel oder Boulez viel, viel expliziter an der Musik ausmachen können. Und das geht beim Punk nicht mehr. Das könnte damit zu tun haben, das war jetzt so mein Bogen, der vielleicht ein bisschen unverständlich war, dass sich insgesamt Konzepte der Ästhetik in den 1970er Jahren fundamental verändern. Also, dass es in gewisser Weise eine andere ästhetische Perspektive ist, wenn man es mit musikalischen Phänomenen wie Punk zu tun hat, als wenn man eben mit einer klassisch-bürgerlichen philosophischen Ästhetik von bis, also von Baumgarten bis Adorno, beschreiben möchte, was bei Beethoven oder meinetwegen eben auch bei John Cage passiert.
Alles Weitere dann vielleicht am Donnerstag, am 15. Juli, hältst du in der ACC-Galerie Weimar einen Vortrag zum Thema. Vielleicht als abschließende Frage, die vielleicht auch ein bisschen überrumpelnd kommt, aber du kannst ja auch überlegen kurz, wenn das Interview im Radio läuft, was für einen Song würdest du passenderweise spielen?
Also ich kann sagen, womit ich den Vortrag beginnen werde. Den werde ich beginnen, weil das ist jetzt ein Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, der aber beim Vortrag nochmal wichtig ist. Den werde ich beginnen mit Tonsteine Scherben. Und zwar mit einem Tonsteine Scherben Konzert. Gibt es einen Ausschnitt aus einem Konzert 1983 in Hamburg. Tonsteine Scherben sind eigentlich keine Punkband, wurden aber auch in der Zeit noch explizit als Punk gehört, obwohl sie ja 83 gerade auch noch ihre Scherbenplatte herausgegeben haben, die definitiv kein Punk ist. Und jetzt zu deiner Frage, was würde ich jetzt hören? Das habe ich jetzt nur erzählt, auch deshalb, nicht um Werbung für den Vortrag zu machen, sondern auch um zu sagen, dass ich selber immer wieder erstaunt bin im Rückhören, also nicht Rückblick, sondern im Rückhören von Punk und Nicht-Punk, was sozusagen nach meiner heutigen Idee von Punk alles Punk wäre und was nicht Punk wäre und was auch damals in sehr großer Breite als Punk oder nicht Punk verhandelt wurde. Und wenn es jetzt darum ginge, etwas vorzuschlagen, was man hören könnte, dann würde ich zum einen sagen, wäre das, ja, das wären vielleicht zwei Stücke. Das eine ist, wäre von Crass, Do They Owe Us a Living? Und gerne gemocht von mir und vielen anderen die Deutsch-Punk-Band Hansaplast. Und da gibt es eine ganze Reihe von Songs, die man gut hören kann. Also, ja, Rank Xerox zum Beispiel oder Was tun, wenn es brennt? Genau, das ist mein Vorschlag. Was tun, wenn es brennt? Hansaplast.